Aber war das die geilste MML-Woche in 2021? Volland fährt zur EM und der VfL Bochum steigt in die erste Liga auf?
Ja, es ist wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber es ist wirklich bemerkenswert. Man kann es nicht anders sagen. Ja.
Bei Instagram werden mittlerweile Listen geführt von Dingen, die wir vorausgesagt haben. Also da wird quasi der MML-Fluch wird quasi umgedreht mittlerweile. Ich kann euch das nämlich mal ganz kurz sagen, weil Mirinda Blech uns auf Instagram geschrieben hat. Und die hat nämlich nochmal zusammenfassend ein paar Prognosen, die korrekt waren. Also, Kovac holt zwar das Double, geht aber nach dem 10. Spieltag.
Ja, das war richtig, ja.
Schalke steigt ab.
Ja.
Terodde geht zu Schalke.
Ja.
Kofeld wird vor Ende der Saison von Bremen gefeuert.
Ja.
Frankfurt legt durch den Hütterfluch eine Niederlagenserie hin. Dortmund muss dann nur noch ein paar Mal gewinnen und Platz 4 ist wieder drin. Und so weiter und so fort. Also das sind doch alles Prognosen, Freunde. Volland zur EM, da kann man uns doch sagen,
ja,
oder nicht mehr nachsagen, dass wir hier uns überhaupt nicht für Fußball interessieren.
Ja, man hat's uns bis heute nicht verziehen, dass wir den VfB Stuttgart in die zweite Liga gelobt haben. Ne? Ja.
Streng genommen hast du ja am Anfang der Saison auch gesagt, dass Werder Bremen die Euroleague erreichen wird.
Das haben die selber auch gedacht, ne? So, und dann.
Aber apropos Prognosen, wir hatten bei Instagram auch einen Hörer oder User, und da, das ist direkter Appell von meiner Seite, der hat wirklich Liste geführt, eine lange Liste, an wie vielen Spieltagen die Baumtabelle korrekt abzugleichen war. Ich möchte ihn hier an dieser Stelle direkt auffordern, bevor wir es vergessen, bitte die gesamte Liste an uns schicken, weil dann können wir endlich bei allen Übereinstimmungen für den Ewald spenden. Wir haben ja gesagt, für jede Übereinstimmung an jedem Spieltag gibt es 10 Euro an den Ewald. Wir halten uns natürlich daran, schickt uns das.
Genau, das ist wichtig.
Weil die Baumtabelle natürlich, ich möchte ganz kurz sagen, weil wir ja der Fluch sind, aber die Baumtabelle ist natürlich nochmal, hat eine ganz eigene Schönheit, weil das stimmt ja, glaube ich, nicht so ganz viel. Also natürlich Bayern, Erster, dann wird es aber schon spannend. Dortmund Vizemeister, Borussia Mönchengladbach Dritter. Leipzig 4., Leverkusen 5., jetzt Hoffenheim 6., Hertha 7., Wolfsburg 8., Eintracht Frankfurt 9., Köln 10., schade, 11., Augsburg, Werder Bremen sicherer 12., Mainz 05 13., Freiburg 14., Schalke 15., Union 16. in der Relegation, die lachen sich kaputt, insbesondere Max Kruse, 17. der VfB Stuttgart, auch die drehen Herrn Baum eine lange Nase, und Bielefeld auf den 18., liebe Grüße an Fabian Klos.
Tja. Wundertüte Bundesliga.
Ist Mainz 13. geworden oder 14.?
Mainz ist, glaube ich, sogar 12. oder 13.
Ich wollte gerade sagen, so wie die in der Rückrunde performt haben, hätte mich auch nicht gewundert, wenn die plötzlich noch in die Champions League rutschen.
Das ist ganz gut, dass du das sagst. Die haben in der Rückrunde, die haben ja am Ende 39 Punkte geholt. 7 in der Hinrunde, 32 in der Rückrunde. Mit dieser Performance wären sie, glaube ich, hätten sie das in der Hinrunde auch, die gleiche Punktzahl erzielt, wären sie, glaube ich, hinter Dortmund am Ende in die Champions League eingezogen.
Ja.
Hätten sie in der Hinrunde keinen Punkt geholt, wären sie auch in der Rückrunde nicht abgestiegen. Jedenfalls nicht direkt.
Da muss man Bo Svensson und Christian Heidel und alle anderen, die da noch was zu sagen hatten in Mainz, ab dem Winter, ab Weihnachten doch wirklich noch einmal speziell loben. Ey, was eine Performance, was eine geile Rückrunde, ey.
Also da muss man auch klar sagen, wäre Mainz jetzt nicht Mainz, sondern halt eben Werder Bremen oder Borussia Dortmund oder Schalke, dann wäre das auch medial natürlich viel mehr gefeiert worden, weil das ja wirklich eine sensationelle, fragt man sich ja schon, Vicky, ist das schon Voodoo, was sie da gemacht haben? Ist ja unglaublich. Wenn man sich das nochmal vor Augen führt, vor allen Dingen habe ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass sie tatsächlich auch nur 7 Punkte
haben. Absolut.
Denn das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Also ich meine, wie viel hatte Schalke? 8 nach der Hinrunde? Ich glaube, es war, also da, die haben sich nicht viel getan. Und das ist schon wirklich aller Ehren wert. Also ganz toll.
Sagen wir mal so, Bremen hatte vor 10 Spieltagen oder vor 11 Spieltagen 30 Punkte und ist jetzt mit 31 abgestiegen.
Das ist echt Wahnsinn. Da muss ich ja wenigstens nicht mehr mein altes, ausgelutschtes Alemannia Aachen-Beispiel rausholen, wenn es darum geht, dass eine Mannschaft, die eigentlich schon sicher geglaubt war, dann plötzlich noch aus der Liga fliegt. Da hat Werder Bremen natürlich jetzt eindrucksvoll mal das Ganze aufgefrischt. Liebe Grüße an Arne Zeigler, unser aufrichtiges Mitgefühl.
Ich habe euch was ganz, ganz Schönes mitgebracht. Anstatt wie bei dir, anstatt wie bei dir immer Post von Wagner, gibt es jetzt ganz kurz, weil Werder Bremen abgestiegen ist, aber weil man diesen Club durchaus noch mal würdigen muss für die letzten 40 Jahre Bundesliga, gibt es jetzt Post von Ahrens,
Peter Ahrens,
der in einem Nachruf auf Werder Bremen Folgendes geschrieben hat. Werder Bremen. Kurzups Elfmeter, Otto der Erste. Begleitet von der Begeisterung von ZDF-Fanboy Rolf Töpperwien, Manni Burgsmüller und Uwe Reinders, die Schlitzohren, die 40-jährigen Klaus Fichtel und Mirko Votava, die Torjäger Rudi Völler, Miroslav Klose, Bernd Hopsch und Karl-Heinz Riedle, Max Kruse, der Lässige, Johann Miku, oh ja, vor allem er, der sanfte Zauberer, die Papierkugel im Volkspark, Dieter Eils, der Ostfriesen Alemão, was für ein Spitzname, Mesut Özil und Per Mertesacker, die Weltmeister. Nicht zu vergessen, wenn man über Weltmeister redet, Günther Herrmann, Tim Wiese in Rosa, Willi Lemke gegen Uli Hoeneß, Ailton, der Kugelblitz, Mario Basler, ach ja, Rune Bratzett. Nie mehr gab es eine solche Nummer 4 in diesem Trikot. Man könnte das ganze Internet mit dieser Aufzählung füllen, gefühlt jeder zweite Profi von einst mittlerweile mit dem Etikett Clublegende herumlaufen. Wintenrufer.
Ja, wirklich gut. Wirklich gut. Ja.
Vom Windenrufer zum Werberufer. Wir wollen kurz.
Alter. Ey, komm, es ist ein sehr, sehr lockerer Übergang.
Ja, vom Winden zum Windigen. Eck du bitte.
Unser neuer Partner. Herzlich willkommen. All West ist ein Mix aus All wie Allianz und West wie Invest. Also All West auf jeden Fall ist das heutige Unternehmen, auf das wir gerne unsere Aufmerksamkeit für euch bringen wollen. All West. .de/FußballMML und der schlaue MML-Hörer weiß natürlich, dass Invest mit V geschrieben wird. Insofern wird Allwest natürlich auch mit V geschrieben. Es geht um hohe Renditechancen, aber auch hohe Sicherheit von langfristigen Investitionen ausgewählter ETFs und Investmentfonds, aber eben auch renditestarken Sicherungsvermögen der Allianz. All davon kann man profitieren, jederzeit ein- und auszahlen, alles digital, 24/7. Und eben ein innovatives High-End-Kunden-Cockpit, das findet man auf allwest.de/fußballmml. Spannender Partner auf jeden Fall, gerne mal reinschauen.
Ist vielleicht auch die sicherere Bank, als wenn man gedacht hätte, als Hertha, pass auf, die 12 Millionen von Werder Bremen, die haben wir ja sicher, ne? Die den Selke genommen haben. Und da ist doch Alvest doch zum Beispiel eine gute Alternative, würde ich sagen.
Ja, vor allen Dingen, weil Hertha BSC hat ja früher in Brasilianer investiert. Da haben sie natürlich Alex Alvest geholt, ne? Ist ja klar. Muss man aber ganz kurz sagen, sag mal, Borussia Dortmund, Mike Necker, dritter Platz. Wie Dennis Busch der Dom-Borussen gesagt hat, haben auch noch Wolfsburg geschluckt. Hat das denn was mit deinen Aktien gemacht?
Das kann ich dir nicht mehr so genau sagen, weil ich nämlich bei einem Plus von 23% meine BVB-Aktien verkauft habe, um dann sehr schlau in Bitcoin zu investieren.
Das ist ja, als wenn man einen jungen Trainer, mit dem man die Champions League erreicht, ins dritte Glied schickt und jemanden holt, der nicht mal in die Conference League gekommen ist. Das ist eine komplette Idiotie.
Das war Quatsch. Das habe ich auf jeden Fall sehr super gemacht.
Aber wo passiert denn sowas?
Ach, ja. Gottes Willen.
Das ist echt schon spannend. Übrigens, ganz kurz, weil wir gerade noch bei Werder Bremen waren. Lustige Szene gestern im Sport 1 Doppelpass. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe es mir später in diesem Internet nochmal angesehen, als Frank Baumann zugeschaltet war von Werder Bremen, der Geschäftsführer. Und dann ging es irgendwie darum, dass Effenberg als Sport 1 Experte da saß und dann sagte, ja, wie kann denn das sein, dass man nach dem 24. Spieltag da keinen Punkt mehr holt und dass man so abstürzt? Da muss es doch auch noch andere Gründe geben. Und dann sagte Frank Baumann natürlich so trocken, wie er da so ein bisschen tröge, wie er da sitzt, ja, Stefan, und lächelte so leichter. Und sagte, ja, du warst ja auch mal ein ganz ordentlicher Spieler, du weißt doch, dass das so und so ist. Und er erzählte Frank Baumann ungefähr noch eine Minute weiter und du kannst davon ausgehen, Effenberg hat überhaupt nicht mehr zugehört, was Frank Baumann da noch so gesagt hat zur Situation bei Bremen, weil in dem Moment, wo Frank Baumann so leicht ironisch hat, du warst ja auch mal ein ganz ordentlicher Spieler, war es für Effenberg offensichtlich aus. Er sagte, nochmal, was hast du da gerade gesagt? Ich war ein ganz ordentlicher Spieler. Du warst ein ordentlicher Spieler. Ich war besser. und war so wirklich, du hast richtig gemerkt, dass der so auf diesem Humor, und dann sagte er so nach dem Motto, wieso sagst du sowas? Und Frank Baumann so leicht, ja, das war der berühmte Bremer Humor. Und dann sagte er mir, ja, verstehe ich nicht, ich bin Hamburger. Und dachte ich, hei, 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 hei. So wirklich, aber das ist auch so ein typischer Effe, ne? Wenn es dann wirklich, es gibt so eine ewig lange Verarschungshistorie, dass Effenberg in dem Moment, wo man auch nur flapsig seine Leistung in die Nähe der Mittelmäßigkeit rückt, dass er einfach gar nicht mehr zuhört und sagt, ja, alleine was für ein Satz, du warst ein ordentlicher Spieler, ich war besser. Das ist ja so auf achtjährigen Niveau. Und das dann so im, also selbst bei Sport 1 guckt ja der ein oder andere hin. Und da denkt man sich auch so, hey, yeses, ey. Also.
Du weißt ja aus der eigenen Erfahrung, Doppelpass und Humor, das ist ja.
Ja, zugegeben. Ja?
Hat er aber gesagt, Freunde der Sonne, nächste Frage? Das ist ja natürlich total wichtig bei Effenberg.
Das ist verständlich.
Man muss aber sagen, nochmal, der Baumann? Ja, du willst Musik machen, ne?
Ja, irgendwie hatte ich mal so kurzzeitig das Gefühl.
Ach ja, da war ja noch was.
Komm, mach mal kurz Musik.
Oder? Ja. Sind wir bereit? Ja. Sind wir jetzt schon bereit? Nach ungefähr fast 15 Minuten sind wir schon bereit für Musik? Natürlich. Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zur Saisonfinalsendung von Fußball MML. Hier sind, ich bin der Einzige, der hier noch hart arbeiten muss. Ansonsten meine Partner, die frönen das lockere Leben im Urlaub. Der eine in Lissabon. Wir begrüßen Micky Beisenherz.
Ich bin mit der Lazarus Air nach Lissabon geflogen. Ich grüße euch als Geheilter.
Und der andere in Griechenland, Lukas Vogelsang.
Ach, schönen guten Tag. Frag mich doch mal, ob Kalli da ist.
Kalli nicht da.
Und hier ist der Mann, der sich, der eine Art von Urlaub macht. Live aus Bad Homburg. Hier ist Mike Nöcker.
Ja, so ist es.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das für eine. Es ist, also wir sehen uns ja via FaceTime und es ist ja nun Usus, dass Menschen wie Albrecht von Lucke oder Claudius Seidel hinter sich wirklich beeindruckende Bücherwände haben. Und bei Mike, von dem er intern bekannt ist, also dass das Einzige, was er jemals gelesen hat, ein Pixi-Buch und WhatsApp sind, hat er im Hintergrund zahllose, es sieht aus wie Bücher. Und dann guckt man sich das aber genauer an, dann sind es einfach nur so Aktenordner. Also das, was sich in der Regel dann irgendwelche Delinquenten vors Gesicht halten, wenn sie vor Gericht sind. Und jetzt stelle ich mir die Frage, was hast du da gemacht? Hast du für deinen Schwiegervater die Buchhaltung gemacht oder was genau ist da der?
Ne? Du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Damm. Ich bin im Büro meines Schwiegervaters.
Siehst du, ich wollte nämlich gerade sagen. Ja. Und dann hat er dich eingesperrt und gesagt, du kommst erst hier wieder raus, bis du die Steuererklärung bis 2007 rückwirkend gemacht hast.
Und apropos das? Delinquent, ne?
Ja.
Hier ist nämlich hier hinten drin, wenn du es sehen kannst, hier.
Das BGB? Hat der Duden.
Fremdwörterbuch.
Ja. Ja. Das ist doch die Scheiße, wo da die ganzen Kindersternchen drinstehen. Oh. Geh mir weg damit, Duden. Oder heißt ich jetzt Dudin? Oh. Ich werd bekloppt. Oh. Da
komm Dude. In die Tüte. Heißt der Dudin?
Dudin.
Ja. So, soll ich mir mal ganz kurz vorlesen? Und zwar, wartet mal ganz kurz. So, hier. Soll ich mal ganz kurz vorlesen? Den Weser-Kurier vom 11.03.21.
Oder wie es jetzt aktuell natürlich heißt, der Fährweser-Kurier, ne? Ist ja klar.
Ein Kommentar zum nahenden Klassenerhalt. Das muss mehr als die Rettung werden. Nach dem Sieg gegen Arminia Bielefeld hat Werder den vorzeitigen Klassenerhalt geschafft. Das verschafft dem Club Planungssicherheit. Diesen Vorsprung muss Werder aber auch nutzen, meint Björn Knips. Glückwunsch, Werder. Nicht mal kühlste Optimisten hätten nach dem Fastabstieg und dem personellen Aderlass daran geglaubt, dass der Klassenerhalt schon am 24. Spieltag geschafft ist. Okay, es gibt da dieses eine mahnende Beispiel, übrigens nicht Stuttgart, wie Trainer Florian Kohfeldt angemerkt hat, sondern Ulm. Der SSV hatte im Jahr 2000, wie nun Werder, nach 24 Partien 30 Punkte und musste dann mit 35 Zählern runter. Allerdings, der Ulmer Vorsprung betrug damals nur 6 Punkte, bei Werder sind es 11. Und so weiter. Also Haken dran, grün-weiß bleibt drin.
Ja, Wahnsinn.
Jetzt,
ja,
kann der Spaß beginnen.
Aber der Kollege, jetzt kann der Spaß beginnen. Das ist das Schlimme. Das war wirklich bitter. Aber der Kollege Knips hat ja auch geschrieben, den müssen sie jetzt auch nutzen, ja. Was sie natürlich nicht getan haben.
Ja.
Ne? Es sei denn natürlich, dass Nutzen bedeutet, dass man dann schon alle Reserven geschont hat für die dann sich anbahnende Champions League in der nächsten Saison. Das weiß man natürlich nicht genau.
Wie sehr kann man an Werder Stelle die Conference League hassen, dass man dann die 10 Spiele allesamt so in den Sack haut? Das kann ja nicht wahr sein. Aber es heißt ja auch, er sagte ja Vorsprung, es heißt ja auch Vorsprung durch Technik. Habt ihr Davy Selke gesehen?
Ah, oh, Wahnsinn. Davy Selke konkurrierte im Wettrennen um die peinlichste Vorstellung des Wochenendes mit unserem deutschen ESC-Beitrag. Den können wir also, im Grunde genommen können wir nächstes Jahr Davy Selke losschicken. Also, es handelt sich da ja immer noch um ein menschliches Wesen, deswegen will ich jetzt die Häme auch nicht ausarten lassen, aber das es hat war
Lukas
schon.
Lukas Vogelsang noch nie gestört.
aber es war natürlich eine Szene, die wird ihm höchstwahrscheinlich auch noch lange im Gedächtnis bleiben und natürlich sagenhaft bitter. Und klar, für jemanden, der bei dem so die Pose, die Außenwirkung und die Leistung so weit auseinanderklaffen wie Selke, das war natürlich irgendwie auch ja symptomatisch, würde ich mal sagen.
Die Frage ist ja, ob Davy Selke damit Werder gerettet hat.
Ja, weil sie das sich gar nicht hätten leisten können, ihn zu kaufen.
12,5 ja, Millionen.
Das habe ich tatsächlich auch schon überlegt, ob das nicht unterm Strich die einfache Lösung für alle Beteiligten gewesen ist.
Es ist vor allem, ich glaube, dass der Abstieg wirklich preiswerter ist als 12,5 Millionen. Ja, ja. Plus, es gab ja auch noch irgendwelche Sonderabsprachen und Prämien und beim Erreichen von ihr kennt das ja, ne? Also Wiederaufstieg und so. Ja, ja. Ich glaube, das hätten bis 14,5 Millionen werden können. Also, da ist natürlich der Abstieg billiger. Und jetzt haben wir den in Berlin an der Backe, als hätten wir nicht schon genug Problemfälle in einem völlig aufgeblähten Kader. Ja, hat der Dada ja auch gesagt, das Erste, was er machen muss, also das Erste, was er gemacht hat, er hat eine Zigarre geraucht, aber das Zweite ist, er muss jetzt halt diesen Kader verschlanken und da sind halt viele Spieler bei Hertha, wo es im Kopf überhaupt nicht stimmt, wo er dann sagte auch, taktisch überhaupt nicht für die Bundesliga geschult und jetzt geht auch noch Sami Khedira, aber man muss auch mal sagen, Werder Bremen, absoluter Irrsinn, wenn man sich überlegt, und das ist auch etwas, was ich bei Peter Ahrens gelesen habe, manchmal gedacht, es ist unglaublich, was eben der Fußball tatsächlich für Geschichten schreibt. Als die Bremer damals wiedergekommen sind, 81, haben sie ihr erstes Spiel in der Bundesliga gegen Gladbach auf dem Bökelberg gehabt und haben 4-2 gewonnen. 40 Jahre später spielen sie im Weserstadion gegen Gladbach und verlieren 4-2.
Und wer sitzt in beiden Fällen auf der Bank?
Ja, Thomas Schaaf.
Wahnsinn, oder?
Wer denkt sich denn solche Drehbücher auf? Da haut dir doch die Digeto links und rechts einen in die Fresse.
Ja, das ist wirklich, fand ich wirklich auch echt erstaunlich.
Aber
ja, oh, toller Text.
Ich bin mal sehr gespannt, wie es mit Werder jetzt weitergeht. Wir wissen ja, nicht zuletzt durch den Hamburger Sportverein, dass die zweite Liga eine wirklich, wirklich schwere Liga ist. Ich habe eine Statistik gesehen, dass, glaube ich, 32% aller Bundesliga-Absteiger es schaffen, im nächsten Jahr wieder zurück in die Bundesliga aufzusteigen. Aber eben auch 28% der Vereine überhaupt nicht mehr zurückkommen. Und das ist natürlich insbesondere in einer Phase, wo du finanziell brutalste Schwierigkeiten hast, in der du eine Fananleihe auflegen musst, dir 20 Millionen von öffentlichen Banken gestützt mit Bürgschaften der öffentlichen Hand, all das zusammenklauben musst, um halbwegs in der Lage zu sein, die Insolvenz abzuwenden, sind natürlich denkbar schlechte Voraussetzungen, um in eine zweite Liga zu gehen, wo wir ja am gestrigen Tage, beziehungsweise wo wir ja am Sonntag nochmal gesehen haben, wie schwierig es ist, in dieser Liga aufzusteigen, wo du dann trotzdem irgendwie nicht die Kurve kriegst, siehe Holstein Kiel, und aus einem sicher geglaubten Aufstiegsplatz zurück in die Relegation muss und so weiter. Mhm. Zweite Liga ist so brutal. Und wenn du das nicht einigermaßen geschlossen hinbekommst und vor allen Dingen einigermaßen mit einem vernünftigen Konzept hinbekommst, dann kannst du eben, und nochmal, siehe Hamburger Sportverein, wirklich ein paar Jahre da in dieser Liga rumdümpeln. Deswegen sollte man sich an jetziger Stelle bei Werder Bremen sehr genau überlegen, ob es eben reicht, nur mit einem neuen Trainer um die Ecke zu kommen.
Ja, es steht ja auch viel im Raum. Also ich habe ja aus Spaß gesagt, wahrscheinlich wären sie mit Dieter Baumann besser durch die Saison gekommen. Also die Vereinsführung hat ja auch ein großes Problem. Das war jetzt auch ein Absturz mit Ankündigungen, weil, also es heißt ja immer Werder Bremen, der Verein, der am Boden geblieben ist, ja, der ist halt so lange am Boden geblieben, bis er am Boden lag. Also das ist ja das große Problem, von Werder. Und der HSV ist ja sogar noch ein ganz, ganz gutes Beispiel, weil die hatten ja wenigstens Geld und die sind noch in der zweiten Liga. Also die konnten sich halten, weil sie zumindest ein bis zwei Hände voll Spieler verpflichtet haben, die in der zweiten Liga funktionieren. Das hat natürlich zum Aufstieg in den letzten Jahren dann nicht gereicht, aber sie sind nicht weiter abgestürzt. Es gibt ja viel schlimmere Beispiele, wie eben Alemannia Aachen, wie den ersten FC Kaiserslautern, wo der Betze nicht mehr brennt, sondern der Betze irgendwann abgerissen wird und dann steht da ein Lidl und du bist plötzlich in der dritten, vierten oder fünften Liga. 1860 hat gerade den Aufstieg verpasst in die zweite Liga am letzten Spieltag, weil sie gegen Ingolstadt verloren haben. Das sind ja alles Vereine, die sich freuen würden, wenn sie zumindest in dieser besten zweiten Liga aller Zeiten mittun könnten. Ich sehe ja bei Werder Bremen eher das Problem, wie stellst du da jetzt noch einen Kader zusammen, wenn dich all diese Verbindlichkeiten plagen, wenn du nicht weißt, wer wird Trainer, wer ist in der Vereinsführung, wer ist da überhaupt? Das ist ja ein kompletter Neuanfang. Wer sind die Figuren, mit denen du diesen Neuanfang bewerkstelligen willst? Weil das geht ganz schnell, dann sind die irgendwie in der Nähe von den Würzburger Kickers. Und dann sind sie in der dritten Liga. Also eher hätte ich Schiss, dass Werder direkt durchgereicht wird.
Und dann kommt Felix Magath wieder um die Ecke, apropos Würzburger Kickers.
Ja, das ist bei Bremen, die waren ja generell immer schon strukturell sehr schwach. Das hatten sie ja immer schon ein bisschen das Problem und hatten ja nie so wahnsinnig viel Geld. Selbst lustigerweise auch in den Champions League-Jahren hatten sie irgendwie nie so richtig viel Geld, wo man sich bis heute, es ist ja bis heute der Satz in Bremen, wo ist das Geld von Diego geblieben, ne? Oder Özil. Also, aber das ist schon echt sehr bitter und auch da wieder für Tradition kannst du ja halt nichts kaufen. So, hast 40 Jahre lang der Bundesliga unglaublich viel Freude bereitet, aber das ist dann jetzt alles auf Null gestellt. Das ist einfach scheißegal. So, aber diese zweite Liga, die du ja gerade schon angesprochen hast, es ist ja wirklich Wahnsinn, ne? Also es hat ja auch jemand irgendwie auch ein Bild gepostet, diese ewige Tabelle der Bundesliga, ich glaube, die berechnet sich wie viele Punkte man so geholt hat und wie viele Jahre man in der Bundesliga bestanden hat oder so, ne? Und dann hast du ja wirklich Vereine dabei, wie eben Schalke, HSV, Bremen, Lautern beispielsweise. Und dann siehst du erstmal, wie viele von denen einfach nicht mehr da sind und dann halt eben auch ersetzt wurden durch Hoffenheim, Leipzig, aber der Fairness halber sei gesagt, halt eben auch durch Augsburg, Mainz zum Beispiel, die halt einfach nur mit ihrer eigenen, mit ihren eigenen Kräften und ohne jetzt riesiges Mäzenatentum es auch geschafft haben, sich in der Bundesliga zu etablieren. Wenn ich jetzt wechseln dürfte zwischen Augsburg und Schalke, würde ich mich natürlich jederzeit für Schalke entscheiden, ist ja völlig klar, aber das ist ja zumindest erstmal eine honorige Leistung, dass die es auch geschafft haben mit ihren bescheidenen Möglichkeiten, da irgendwie sich jetzt auch schon 10 Jahre in der Bundesliga zu halten. Immerhin.
Es kam ja gestern auch wieder reflexartig dieser Vorwurf. Ja, dann gehen jetzt Vereine mit 500.000 Mitgliedern runter und es kommen 3 Vereine, die zusammen 17.000 haben, so ungefähr gerechnet. Ja. Und dann musst du aber sagen, ja, aber Greuther Fürth, ich glaube, die haben den kleinsten Etat der Liga gehabt in der zweiten Liga. Die haben die jüngste Mannschaft gehabt. So Spieler wie Julian Green, der noch unter Guardiola bei den Bayern gespielt. Also auch so ausgemusterte, dann ganz junge Spieler, die sich in der zweiten Liga beweisen wollten. Dann die Jungs, die über den zweiten Bildungsweg nochmal in die erste Liga kommen wollten. So stand es, glaube ich, auch auf Spiegel Online.
Fast ein bisschen wie Darmstadt damals, ne?
Aber eine ganz aufregende Truppe mit ganz, ganz wenig Geld zusammengestellt, aber halt mit System. Genau wie unter dem Trainer Reis. Übrigens sensationelle Überschrift auf Spon heute. Also. Baby, es gibt Reis.
Zum ist auch Peter Ahrens gewesen, ne?
Oder ja, ich glaube auch. Also Ahrens on fire auf jeden Fall. Die letzten Tage hat großen Spaß gemacht. Ja, und da siehst du, wenn Thomas Reis hat ein Konzept gehabt, Greuther Fürth hat ein Konzept gehabt und davon musst du dann halt eben auch als Traditionsclub lernen, weil es waren ja nicht die Powerhäuser, es waren ja nicht Powerhouses der zweiten Liga, die plötzlich Erster und Zweiter geworden sind. Es sind Vereine mit dem kleinsten Etat und ich glaube, Bochum hatte jetzt auch eher so, war im Mittelfeld anzusiedeln, was die finanzielle Lage angeht. Und die sind Erster und Zweiter. Und Holstein Kiel ist ja auch eigentlich ein Außenseiter. Also die drei hätte ja vor der Saison niemand auf die ersten 3 Plätze getippt. Das heißt, du musst auch, wenn du jetzt in die zweite Liga gehst, und es ist ein Gruß an den HSV, das ist aber genauso ein Gruß an Köln, Schalke und Bremen, falls Köln noch runtergeht gegen Holstein Kiel. Du musst das neu denken. Also Kohle allein hilft dir in der zweiten Liga nichts.
Interessanterweise, und das ist ja auch nochmal ein Blick auf Bremen, wenn wir heute oder in den vergangenen Folgen so oft über Schmadtke geredet haben, der jetzt wieder belegt hat, was für ein guter Manager ist, indem er den VfL Wolfsburg zurück in die Champions League gebracht hat. Muss man bei Greuther Fürth auch Rashid Assousi nennen, der wieder Sportgeschäftsführer ist, wie schon damals, als Greuther Fürth aufgestiegen ist. Also auch hier wieder ein wirklich brillantes Stück Fußballarbeit in Anführungsstrichen hingelegt hat, indem er einfach ganz offensichtlich jemand ist, der ein gutes Gefühl dafür bekommt, wie man eine Mannschaft zusammenstellt, die eben erfolgreich sein kann, auch wenn man es ihr nicht zutraut. Also gerade schon gehört, der kleinste Etat, aber möglicherweise eben der kreativste Etat, der dann wieder im Schatten der anderen, der großen Namen plötzlich eben da ist. Wenn der HSV strauchelt, ist Greuther Fürth da, weil man offensichtlich eine sehr homogene Mannschaft zusammengestellt hat. Und das ist letztlich eben das, was man auch Werder Bremen vorwerfen muss, dass offensichtlich irgendwann dieses Bremen-DNA-Gefühl, wir machen das unter uns, wir sind alle sozusagen aus uns heraus, wir sind dieser Verein, der eben aus Kontinuität entstanden ist, eben durch Trainer, die teilweise länger Trainer gewesen sind, als Kohl und Merkel Kanzler gewesen sind. So, das Ding hat offensichtlich irgendwann nicht mehr gefruchtet und diese Signale hat man in Bremen einfach nicht erkannt. Dann zu sagen, okay, möglicherweise müssen wir halt dann zu radikaleren personellen Veränderungen führen. Und das ist letztlich das, was man Werder Bremen vorwerfen muss.
Ja, und eben auch diese Kreativität, also wenn du Rashid Assousi ansprichst, also der Siegtorschütze gegen Düsseldorf im entscheidenden Spiel war ja Dixon Abiyama. Und der wiederum hat vor 3 Jahren noch in der Kreisklasse Nürnberg-Frankenhöhe gespielt. Dann gab es ein Freundschaftsspiel gegen Fürth. Und dann hat Assousi erkannt, der kann was, den statte ich mal mit einem Vertrag aus. Und plötzlich ist der dein Aufstiegsstürmer, dein Aufstiegsjoker. Das gehört ja auch dazu. Und das war übrigens etwas, was Bremen in all den Jahren ja in der ersten Liga gemacht hat. Die haben mit Spielern, die woanders ausgemustert waren, ich weiß, wie kam ein Miku überhaupt nach Bremen, weil alle dachten, seine Zeit wäre vorbei, weil der woanders nicht funktioniert hat. Davon hatten sie, Bremen hat immer von dem Ruf gelebt, Spieler, die woanders gescheitert waren, die nicht funktioniert haben, in Bremen, in diesem familiären Umfeld wieder aufzupäppeln, denen eine Mannschaft, einen Rahmen zu bieten, in dem sie gedeihen und blühen konnten. Und dann haben sie mit wenig Geld fantastische Talente geholt, eben Beispiel Claudio Pizarro, und haben sie dann später für viel Geld weiterverkauft. Dieses Händchen ist ihnen ja abhanden gekommen in den letzten Jahren. Genau. Sie haben ja mit dem wenigen Geld, was sie hatten, vielleicht durch Panik, vielleicht weil ihnen das Auge verloren gegangen war, haben sie einfach oft daneben gelegen. Und du darfst viel weniger als früher daneben liegen, wenn du ohnehin schon finanzielle Probleme hast. Und das ist eben auch ein grundsätzliches Problem von Werder Bremen. Und das muss sich ändern. Du musst jetzt eben bei den 4, 5, 6 Spielern, die du holst, musst du jetzt richtig liegen, damit du nächstes Jahr in dieser zweiten Liga, die Super League im Unterhaus, dass du da bestehen kannst.
Hm. Naja, klar. Sonst ist vorbei.
Also eine Sache muss man sagen, ich suche das nochmal, diese Auflistung hier ganz kurz, weil wir jetzt so lange an Bremen waren. Aber nochmal, wir haben ja gerade gesprochen über diese verrückten Geschichten, die der Fußball schreibt. Ja, also Werder Bremen verabschiedet sich mit einem 2-4, nachdem sie vor 40 Jahren mit einem 4-2 zurückgekehrt waren. Aber was war das für ein Bundesliga-Wochenende vom Drehbuch her? Lars und Sven Bender feiern ihren Abschied gegen Borussia Dortmund. Lars Bender darf in der letzten Minute noch einen Elfmeter verwandeln gegen Birki. Boateng geht unter Tränen. Silva macht 28 Tore. Ja. Das hätte in 11 von den letzten 20 Jahren zum Torschützenkönig gereicht, und zwar dicke.
Kruse. Das hatte ich auch gesagt, als wir da geguckt haben. Wir haben Fußball geguckt und dachte, ey, scheiße, Silva auch schon 28 Tore. Haaland ja auch 27, wo du sagst, war das immer so das Signum für absolute Superstürmer. Ailton mit 28 Toren, Torschützenkönig geworden, Grafitsch mit 29. Das waren immer schon richtige Bestmarken. So, bis halt dann irgendwann Lewandowski kam.
Ja, weil es wirkt dann so mickrig, aber ich meine, Martin Max und ich glaube sogar noch Fußballgott Alex Meyer, das ist nicht so lange her.
20 Tore.
Ja, 19, 18, also wirklich nicht viel. Und dann schießt der Silva 28, ist aber 13 Tore hinter dem ersten. Und so sagt, nee, und dann kommen diese 90. Minuten. Ja, also Lars Bender, der zum Abschied noch einen Elfmeter verwandeln darf. Dann Lewandowski, ich meine, wir haben ja gesprochen, Karl-Heinz Kahrs, ja.
Der 41. Treffer, Robert Lewandowski.
Das ist ja völlig ausgeflippt.
Ja, wunderbar, weil er die ganze
Aber sei ihm auch gegönnt. Ich meine, ist auch toll, letztes Spiel, das er kommentiert, Karl-Heinz Kahrs. Und er wollte ja eigentlich nur in München das Spiel kommentieren, weil er halt dabei sein wollte, wie die Meisterschale übergeben wird.
Genau.
So, und dann macht halt eben dieser Lewandowski, stellt dann noch diesen Rekord für die Ewigkeit auf. Und ich glaube, von diesem Rekord können wir jetzt wirklich mal behaupten, dass er für die Ewigkeit ist. So.
Ich saß da halt und habe natürlich in Ermangelung eines Fernsehers oder sonstigen einfach mit Blick aufs Meer dieses da hatte ich mich 3 Tage lang darauf gefreut. Ich habe
diese
Schlusskonferenz einfach im Radio gehört, weil das ja heute wunderbar geht. Du kriegst ja Inforadio oder Radio 1 mit Arena Live, kriegst du ja überall rein. Dann setzt du dir die Kopfhörer auf und bist im Stadion. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, es gibt eigentlich nichts Tolleres. Also näher dran, witzigerweise, obwohl du nicht siehst, aber nur über die Ohren. Du bist wirklich so nah dran am Spielgeschehen und dann diese Schlusskonferenz. Und
ist für mich auch der viel größere Genuss, als es tatsächlich in der Konferenz zu schauen. Ist bei mir genauso. Also Liga Live, Radio 1 gucke ich auch. Ich gucke es, obwohl ich es nur höre. Geht mir exakt genauso. Ist für mich ein absoluter Genuss, das samstags 15.30 Uhr zu hören. Ziehe ich tatsächlich auch dem Visuellen vor.
Interessant. Ich habe das, glaube ich, schon seit 100 Jahren nicht mehr gemacht.
Musst du mal machen. Ist wirklich schön. Kennst du denn jemanden, Mike, der vom Radio kommt?
Nein. Ich wüsste nicht. Keine Ahnung. Wirklich. Muss ich nochmal überlegen, aber nee, ich glaube nicht.
Bei der Gelegenheit möchte ich nochmal ganz kurz erwähnen, diese herrliche Szene damals von dieser Polizeidoku. Ich weiß nicht, ob es Toto und Harry war oder so, wo die dann zu doch, das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, aber egal, wo die dann zu so einem Vater und einem Sohn hinkommen in so einer Zechenbausiedlung und die sagen, hier, haben sie uns aus dem Keller, haben sie uns Felgen geklaut. So, kommen Sie rein, wir gucken gerade Fußball. Und dann denkt man, ja, und dann fragen sie auch so, was gucken Sie denn? Jetzt gucken Sie hier so Sky oder Premiere oder wie das dann damals noch hieß. Nee, wir gucken hier. Und dann siehst du dann auf dem Fernseher, die gucken dann irgendwie, was war das damals noch? 9 Live. 9 Live. Und unten lief so ein Live-Ticker immer nur so durch mit den Spielständen. Wir gucken gerade Fußball. Der Justin und ich.
Ja, das kann man auch machen. Eine Geschichte, der Bierbrunnen am Gesundbrunnen in Berlin. Das ist ja die Plumpe, da kommt der Hertha her. Und das ist eine Hertha-Kneipe. Und die haben all die Jahre Premiere gezeigt. Dann konnte man einfach samstags hingehen, sein Bier trinken. Und dann konnte die Wirtin, Stichwort Kneipensterben, sich Sky nicht mehr leisten. Du musst ja als Sky-Wirt, musst du, glaube ich, 650 Euro im Monat zahlen oder so. Und das überprüfen die auch. Da gehen, fahren Leute durch die Stadt und gehen in die Kneipen. Und wenn du nicht, ist so ein kleines, weiß ich,
dieses
ob es euch
mal,
dieses weiße Bierglas. Dann ist es kein gecrackter Stream oder so, dann ist original bezahltes Sky. Das konnten die sich nicht mehr leisten. Jetzt sitzen da die alten Kuttenträger, die alten Weddinger Hertha-Fans.
Ja.
70 plus, 80 plus, auch wirklich richtig genuine Alkoholiker fressen, ja, wie man sich das vorstellt in so einer Berliner Kneipe. Und die hängen da wie im goldenen Handschuh und gucken Hertha im Videotext. Also es läuft.
Also das heißt, sie haben nicht die Kneipe gewechselt?
Nein, die Kneipe ist immer noch auch eine Fußballkneipe, aber sie variiert zwischen Radio hören, manchmal, aber eigentlich wird Bier getrunken und Videotext geschaut.
Ach, das ist ja abgefahren. Ja, man muss dann auch Prioritäten setzen, ne? So.
So, worauf ich aber hinaus wollte mit dieser Radiokonferenz ist, das war so ein unglaubliches Vergnügen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Lewandowski kann doch nicht, die Bayern haben schon 4 Tore. Und dann schießt er wirklich seins in der 90, nachdem er sich ein Privatduell geliefert hat mit Ginkiewicz, seinem Landsmann, der irgendwas dagegen hatte, dass Lewandowski dieses 41. Tor schießt. Und dann kurz danach schießt ausgerechnet, das ist ja die Vokabel dazu, es ist ja ausgerechnet, Max Kruse, Union Berlin, im letzten Spiel von Nagelsmann, was auch noch dessen erstes Spiel war, nämlich gegen Union, in die Conference League, in die Max Kruse gar nicht wollte, weil er vor ein paar Wochen im Interview gesagt hat, was eine Scheiße, was soll ich denn in der Conference League? Und dann schießt er und denkst so, das kann doch alles nicht wahr sein. Wer denkt sich sowas aus?
Ja, verrückt. Ne? Und es war auch ein schönes Tor. Also es war nicht irgendwie nur so hingeschissen. Ich meine, das von Lewandowski war ja wirklich nur ein Abstauber, der im Grunde genommen der 40 Tore vorher fast unwürdig war.
Ja, aber wenn du den Müller-Rekord endgültig brichst, dann doch bitte mit einem Abstaubertor im 16er.
Ja, zugegeben. Ja,
ich habe dann eine ganz kurze Frage für die nächste Saison. Müssen wir dann ab der nächsten Saison immer knackt Haaland den Lewandowski-Rekord sagen?
Ja, das ist verständlich.
Nee, natürlich.
Ja.
Oder?
Klar. Ja, logisch. Ja.
Aber den knackt niemand. Das muss. Also Ehre, wem Ehre gebührt, ne?
Ja.
Die Frage ist nur, wie kann man denn jetzt noch das Erbe von Gerd Müller bewahren? Also ganz ernsthaft gefragt. Also jetzt ist dieser, also natürlich wird selbst Lewandowski, der auf Platz 2 der ewigen Torschützenliste steht, hinter Müller und vor Klaus Fischer, er wird ihn nicht mehr einholen. Aber du musst jetzt irgendwie, haben die Bayern doch jetzt einen Auftrag, Gerd Müller noch zu pflegen, weil das ist ja sozusagen, dieser eine Rekord ist ja weg.
So. Ach, ich glaube, das wird nicht nötig sein. Ich glaube, wenn du den Namen Gerd Müller sagst, werden sie nicht nur in München nach wie vor mit der Zunge schnalzen. Da muss man, glaube ich, wenig erklären.
Dann werden sie sagen, der hat seine Rekorde damals geschafft, ohne Elfmeter zu schießen.
So.
Ja.
Na gut, außerdem ist er ein Deutscher. Das wollen wir nicht vergessen.
So.
Fürstall. So,
ich habe mal eine ganz kurze Frage. Wir haben ja eben allwest.de als Partner gehabt, wo wir sehr viel Neues gelernt haben darüber, wie man eben auch Renditechancen beim Investment
15 ETF.
Genau, Renditechancen beim Investment haben kann und trotzdem Sicherheit haben kann. Jetzt haben wir einen weiteren Partner und da müsst ihr mir mal an dieser Stelle ein bisschen helfen, weil wenn ich mich recht entsinne, haben wir doch Blinkist schon als Partner gehabt und da ging es doch darum, dass die in der Lage waren, quasi ganze Bücher in 15 Minuten komprimiert zusammenzufassen, oder?
Genau, das ist absolut richtig. Ja, wenn man halt eben nicht die Zeit oder die Lust hat, Bücher komplett zu lesen, dann wird es komprimiert und verdichtet auf die Kerninformationen. Das kann sehr wichtig sein.
Wenn man lange auf Reportagereise war, wie ich mit Joachim Kroll, und dann schreibt man ja daran und macht sich viele Gedanken für 30 bis 40 Seiten pro Kapitel und dann hört man das selbst und dann wird ein Kapitel in 3 Minuten nacherzählt und du sagst, okay, man hat es auch komprimierter haben können. So, das ist natürlich, aber es ist natürlich ganz, ganz großartig. Also bei so Reportagen, wie ich sie schreibe, finde ich es schwierig, weil es dann wirklich nacherzählen wird. Sie erzählen ja quasi eine Reise in diesem Fall nach, was nicht so ganz gut funktioniert. Was aber
Lukas, du sollst halt aber noch bewerben.
Ja,
pass auf,
kommt ja jetzt. Nur, ne? Was aber hervorragend funktioniert, ist ja für diese all die fantastischen Sachbücher, die man nicht schafft zu lesen übers Jahr. Wo man denkt, okay, was ist die These? Was ist die Essenz? Sie destillieren das ja. Du hast am Ende die Essenz von jedem Thema. Sei es Psychologie, sei es Philosophie, sei es etwas, wo es wirklich zentral um den Menschen geht, wo große Thesen verhandelt werden oder um das Leben der Bäume. So. Oder wenn du das einfach mal hören
willst. Du kriegst so ein Eckart von Hirschhausen Buch, kriegst du mit Blinkist in 30 Sekunden durch. Ne? Und das ist doch gut.
Bei Mickey, wir wurden aber auch die Cartoons nacherzählt auf Blinkist.
Mann, mit Billard.
Pass auf, also, um das kurz nochmal zusammenzufassen. Blinkist ist eine App und die ist in der Lage, quasi Kernaussagen von Büchern komprimiert in 15 Minuten pro Titel zusammenzufassen. Das Neue an Blinkist ist, dass das jetzt eben nicht nur für Bücher gilt, sondern auch für Podcasts. Und zwar für ausgewählte Wissenspodcasts. Da gibt's mittlerweile 6 Podcasts und 20 Episoden, wo eben genau das gemacht wird. Also ein Podcast beispielsweise wie Erzähl mir die Welt oder Aktienrebell, kreatives Zeitmanagement, beste Freundin. Und da hat man eben auch, kriegt man genau das Gleiche, was ihr eben über die Bücher beschrieben habt, eben die Zusammenfassung dieses Podcasts auf 15 Minuten für, ja, in diesem Fall eben Shortcasts.
Aber das ist ja schon sehr lustig verdichtet, ne? Also, beziehungsweise in dem Falle ist ja schon Meta, dass ein Podcast namens Zeitmanagement dann via Blinkist nochmal runtergebrochen wird, damit man halt nicht so viel Zeit damit verbringt, sich ewig lange einen Podcast über Zeitmanagement anzuhören. Ja. Das gefällt mir sehr gut.
Ja. Also, das ist die neue Kategorie Shortcasts auf jeden Fall. Gibt es ab sofort in der Blinkist-App auf iOS und Android-Smartphone. Für alle Premium-Kunden ist das Ganze verfügbar. Schaut mal rein, guckt euch das an, spielt mit der App ein bisschen rum. Unser heutiger Werbepartner auf jeden Fall.
Geil, von Allwest zu Allwissend, ist das nicht? Und das in nur 2 Werbepartnern.
So, also das können nur wir. Mhm. Macht uns keiner nach, so schnell, möchte ich mal sagen.
Allwissend waren wir ja im Grunde genommen, als wir schon angefangen haben, den VfL Bochum zu supporten.
Mhm.
Ja, der ist also jetzt der Neue darauf. Ich meine, zumindest ist es dann mal ein kleines Derby, auf das man sich freuen kann. Wenn man schon verzichten muss auf Dortmund gegen Schalke, kriegt man wenigstens Dortmund gegen Bochum hin.
Ja,
Gratulation auf jeden Fall an dieser Stelle.
Ja.
Und ansonsten ist noch irgendwas passiert, was wir in irgendeiner Form in dieser Dramaturgie des Wochenendes noch nicht gewürdigt haben.
Naja, also du kannst dich natürlich, du hast ja geschrieben, dass die Ostwestfalen immer unterschätzt werden. Jetzt sind die Ostwestfalen, die nicht nur von Manuel Baum, ich will immer Antonio Baum sagen, wahrscheinlich wegen Antonia Baum. Da siehst du mal, wie feuilletonistisch versaut ich schon bin. Also Antonio Baum hat ja auch Bielefeld auf den 18. Platz getippt. Und die haben natürlich wirklich für die Überraschung der Saison. Also Stuttgart ist ein extrem schönes Beispiel gewesen, wie du gut arbeiten kannst. Aber Bielefeld, die, wo wirklich jeder gesagt hat, die steigen direkt wieder ab, sind neben Union und Stuttgart für mich das Team dieser Saison.
Bielefeld ist ja quasi das, wie man seit gestern weiß, ist Bielefeld ja quasi das Greuther Fürth der aktuellen Saison. Die steigen sofort wieder ab. Ja, aber auch da muss man sagen, Gratulation, der kleinste Etat in der Bundesliga. Und dann ist es halt eben dann auch der Mix aus gut zusammengestellter Kader, aus Teamgeist vor allem. Und halt das Ding einfach nie aufgeben, sich nie hängen lassen, genau zu wissen, worauf man sich einstellen muss. In Bielefeld wird allen von Anfang an klar gewesen sein, wenn sie den Klassenerhalt schaffen, dann wird es irgendwo am vorletzten bis letzten Spieltag der Fall gewesen sein. Klar. Und trotzdem auch das ein Unterschied zu Werder Bremen und auch Schalke, wenn ich mich recht entsinne, 16 Punkte aus seit Spieltag 24 hat eben Arminia Bielefeld 16 Punkte geholt und Werder Bremen halt 0 oder einen, glaube ich.
Und das ist der Unterschied, weil es mir immer noch sauer aufstößt, dass sie Kohfeldt dieses Ultimatum gegeben haben, sie machen seinen Verbleib als Trainer vom Pokalspiel gegen Leipzig abhängig. Wo du sagst, wie kann man denn von einem Pokalfight, der ja nun mal seine eigenen Gesetze hat, auf den Klassenerhalt in der Liga schließen? Die haben viel zu lange festgehalten an Kohfeldt und das hat Bielefeld ja nicht gemacht. Es ist ja nicht so, dass sie mit Uwe Neuhaus aufgestiegen sind und dann die Liga gehalten haben, sondern sie haben mittendrin reagiert, fast schon zu spät, aber eben noch rechtzeitig jetzt in der Endabrechnung. Ja. Und das ist der große Unterschied zu Werder Bremen. Und ich glaube, dass dieser Wechsel hin zu Kramer auch das entscheidende Puzzleteil war, was gefehlt hat, um nämlich dieses Wunder zu schaffen.
Interessanterweise ja auch gegen jede Against All Odds, ne? Also da gab es ja auch einen Sturm der Verwunderung darüber, als Uwe Neuhaus als Trainer entlassen worden ist bei Arminia Bielefeld. Und offensichtlich hat aber auch da eher ruhig stattgefunden, ein sehr smoother Trainerwechsel ohne großes Brimborium. Und das ist letztlich das offensichtlich, was in Ostwestfalen, also was in Bielefeld dann auch letztlich zum Erfolg geführt. Ja,
aber da siehst du doch auch, wie wenig so vermeintliche Experten wie wir über das Innenleben oder die Binnenhygiene eines solchen Vereins wissen. Du siehst Uwe Neuhaus, verdienter Trainer, hat überall sich seine Meriten verdient. Und dann denkst du, ey, wieso bleibt der denn nicht da? Der hat doch diese Mannschaft dorthin geführt. Und da muss es ja aber im Verein und vielleicht auch in der Mannschaft schon gebrodelt haben. Und dann wurde reagiert. Und dann siehst du, man kann es wirklich immer nur, wenn man nicht Insider ist, von außen beobachten und sagen, ja, das verstehe ich nicht. Und am Ende wirken da ganz, ganz andere Kräfte intern, die dann eben auch dazu führen, dass eine Mannschaft nicht funktioniert, dass ein Verein nicht funktioniert. Und wenn du das schaffst zu drehen, wenn du da den Turnaround schaffst, dann kannst du eben eine Saison auch noch retten.
Ja. Ja, genau. Da haben wir natürlich auch nicht gewettert, aber letztendlich ist ja wenig Ahnung von dem, was da in dem Verein vorgeht. Ja,
aber wir haben zumindest darauf hingewiesen, dass es möglicherweise auch daran liegen kann, dass es eine Unwucht in dem Zusammenspiel im Verein gibt. Also insofern.
Ja, das kann man aber auch an der Tabelle ablesen,
wenn
man
ehrlich ist. Spekulation. Ja, um mal etwas aus der vergangenen Woche zu zitieren. Ich habe euch ja eine Sache gefragt. Wer ist denn für euch, habe ich euch ja, glaube ich, geschrieben, vielleicht habt ihr euch sogar Gedanken gemacht, wer ist denn für euch außer Lewandowski der Spieler der Saison? Also wer ist für euch jetzt einfach nur nach diesem Wochenende, wo würdet ihr direkt sagen, ey, Lewandowski 41 Tore, Wahnsinn, der steht eh über allem. Aber wer ist denn für euch der Spieler dieses Jahres, wo ihr sagt, Wahnsinn, also der hat mich begeistert, der hat mich überrascht, verzaubert.
Überrascht hat mich, also ich habe
außer Davy Selke jetzt.
Ja, außer Davy Selke. Er leckt mich am Arsch mit dem.
Also ich habe mir Gedanken gemacht, bin auch ein paar Vereine durchgegangen und ich bin dann dummerweise dann doch bei einem Spieler von Borussia Dortmund gelandet. Also Stichwort, wer hat mich am meisten überrascht? Mo Dahoud.
Oh ja.
Gutes Beispiel, ja. Durch den Trainerwechsel nochmal ganz.
Ja. Ja, Terzic hat ja wirklich viele Spieler wiederbelebt. Also wenn man nach den vergangenen Wochen geht, also wir hatten ja auch noch im Hinblick auf die Kadernominierung von Löw letzte Woche gesagt, eigentlich müsste er Reus mitnehmen. Dann hat Reus selbst die Initiative ergriffen und gesagt, mein Körper macht das nicht mehr mit. Und er kennt ihn ja besser als wir. Aber Modahut ist auch wirklich ein Beispiel für die Arbeit von Terzic und auch eine Wiedergeburt dieser Saison, wo man gesagt hat, das müsste auch der sein, weil der immer schon Trainingsweltmeister war beim BVB, dem es eigentlich gut gehen müsste ohne Publikum. Und das hat sich ja nun bewahrheitet.
Stimmt. Ja. Ansonsten.
Für mich Max Kruse. Also für mich jemand, der in der Hinrunde, als er fit war, als er neu kam aus Istanbul, wo ich noch gesagt habe, wieso hat es Hertha nicht geschafft, den zu holen? Es war ja lange im Gespräch. Es gab ja dieses Raunen, er kommt nach Berlin, kommt er vielleicht zur Hertha? Ja. Und ich sage euch, jetzt retrospektiv, man ist natürlich immer schlauer, aber schon damals war so die Idee, der könnte Hertha ganz gut tun da auf der 10. Und das hat er ja bei Union als Pacemaker, als jemand, der wirklich dieses Spiel auch bestimmt hat in den ersten Wochen, gezeigt. Und dann hat er sich ja verletzt und war weg. Und dann, der hat nie wieder die Form aus der Hinrunde gefunden. Aber er war immer entscheidend dabei. Und wie viel Traumtore kann man eigentlich schießen und wie viel wichtige Tore als ein einziger Spieler? Und da muss man nochmal sagen, Max Kruse, der immer als das Enfant terrible und immer so dieser etwas andere Charakter bezeichnet wird, aber den Unionern hat der so gut getan. Und dieser siebte Platz ist auch letztendlich ein siebter Platz von Max Kruse.
Ja, absolut. Nee, tatsächlich wüsste ich jetzt so einzelne Spieler außer den üblichen Verdächtigen, so wie Haaland oder so, oder halt eben auch Silva, weil man doch immer erst sehr auf die Stürmer blickt.
Ja, Mats Hummels.
Also Goretzka ist natürlich auch so ein Kandidat, weil er natürlich in dieser Saison auch nochmal echt nochmal so seine Leistung verfestigt hat. Aber das ist auch so läppisch, so auf die Bayern zu blicken, wo du das ja, kannst du eben genommen fast jede Position rauspicken, wo man sagt, fantastisch. Also ich meine, letzten Endes, dass ein Spieler wie Thomas Müller beispielsweise sich bei Jogi Löw wieder zurück in die Nationalmannschaft getankt hat, ist ja auch eine bemerkenswerte Leistung, dass ausgerechnet der sture Löw, der je mehr die Leute jemanden fordern, desto mehr dicht macht, da muss man schon ein besonderes Leistungsniveau erreichen, um sich da wirklich unverzichtbar zu machen. Das finde ich, kann man auf jeden Fall auch mal erwähnen. Aber ansonsten.
Es gehen ja drei Gladbacher mit zur Europameisterschaft. Ginter, Neuhaus und Hofmann.
Neuhaus ist auch so.
Ja, und ich finde aber, es ist sehr, sehr schade, ist auch, wenn man mal auf 2017 auf den Confed Cup zurückschaut, dass Lars Stindl, der beste deutsche Torschütze in der Torschützenliste ist. Lars Stindl, der hat eine hervorragende Saison gespielt. Das ist auch einer, der ist auch so eine Lok, der die ganze Mannschaft von vorne zieht. Dass Lars Stindl nicht in diesem Kader ist, finde ich sehr schade und ist für mich auch einer der Spieler der Saison. Aber Marcus Thuram, der ja auch eine aufregende Saison hinter sich hatte, wir erinnern uns an die Spuckattacke, also er ist ja immer noch der gekniet hat für Black Lives Matter, dann kam später diese Spuckattacke, also ein Auf und Ab emotional und auch in den Schlagzeilen. Und der fährt jetzt in diesem hervorragenden Kader der Franzosen auch mit zur EM. Also auch der hat sich in Gladbach zum Nationalspieler entwickelt. Auch jemand, den man irgendwie herausstellen könnte. Und natürlich, weil man ihn jetzt schon wieder ein bisschen vergessen hat, weil er, glaube ich, seit 6 oder 8 Wochen verletzt ist, Silas Wamangituka vom VfB Stuttgart, der bis zu seinem Kreuzband, ich glaube, es ist ein Kreuzbandriss gewesen, der bis zu seinem Kreuzbandriss die ganze Liga aufgemischt hat. Und auch für diesen der VfB Stuttgart stand ja wieder für die jungen Wilden, auch wegen Silas Wamangituka.
Stimmt, hat man schon fast wieder vergessen. Ja, klar, der hat natürlich da so viel für Furore gesorgt. Bitter. Echt?
Es gibt übrigens interessanterweise gibt's 2, 3 Spieler im Team vom VfL Wolfsburg, die tatsächlich überrascht haben und wirklich eine super Saison gespielt haben. Das fängt bei Schlager an, der, glaube ich, das wichtige Bindeglied überhaupt in dieser gesamten Mannschaft vom VfL Wolfsburg ist. Geht aber auch über Riedle Baku, der eine Sensationssaison bei Wolfsburg gespielt hat. Und natürlich Maxence Lacroix, der plötzlich sich auf die Listen sämtlicher europäischer Topclubs als Innenverteidiger gespielt hat. Also
Ja, und dann darfst du aber einen nicht vergessen. Dann sind wir mittendrin.
Maxi Arnold.
Ja, dann sind wir mittendrin auch in dieser Kadernominierung, weil ich wirklich noch mal wissen wollte von euch, wir haben ja letzte Woche noch spekulieren dürfen. Jetzt wissen wir ja, wer die 26 sind, die für Deutschland zur Europameisterschaft waren. Weil ich finde, gerade auf dieser neuralgischen Position, wo du gerade nicht weißt, wie fit wird Leon Goretzka und wo du keinen richtigen klassischen Sechser im Kader hast. Groß ist es nicht, Gündogan ist es nicht, Kimmich ist es letztendlich auch nicht. Also immer dieser, dieser Wellenbrecher, der auch einfach in die Grätsche geht. Ich finde zu Recht, dass sich Maxi Arnold seit Monaten beschwert, dass er nicht berücksichtigt wird, finde ich ein Thema. Also Maxi Arnold, natürlich hast du es schwer und du musst dich auf 26 Spieler festigen, aber Maxi Arnold ist für mich der Garant gewesen, dass der VfL Wolfsburg die Champions League erreicht hat.
Ja, interessanter Punkt.
Ja, weißt du, warum du jetzt zögerst? Weil es gibt keine Geschichte zu erzählen zu Maxi Arnold. Er hat jetzt kein Traumtor geschossen, vielleicht hat er sogar eins geschossen. Man hat ihn nicht mitbekommen. Und das ist doch das beste Zeugnis. Genau. Ja, wieder absolut. Sind wir wieder beim Thema Ostfriesen allemau, der Staubsauger vor der Abwehr. Das ist doch das beste Zeugnis, was du Maxi Arnold ausstellen kannst, dass er die Bude einfach zusammengehalten hat. Die haben doch zwischenzeitlich, glaube ich, 9 Spiele kein Gegentor kassiert. Das fängt ja nicht in der Innenverteidigung und bei dem herausragenden Kohn Castells, der wirklich einfach sich zu einem Torwart von internationalem Topniveau entwickelt hat. Aber das ist auch Maxi Arnold und eben Schlager, die da vor der Abwehr aufgeräumt haben. Und dann kann man schon mal sagen, das ist halt eine Position, die in Deutschland ähnlich wie der Linksverteidiger oder der Mittelstürmer nicht so gut besetzt ist. Wieso gibt man Maxi Arnold keine Chance? Und er hat ja auch, jetzt ist diese halbwegs sinnfreie und dann auch komische Länderspielpause da gab im März, als so ein bisschen, als wir, glaube ich, da noch gegen Nordmazedonien verloren haben und so, da hat er doch gesagt, es hätte doch niemandem wehgetan, wenn ich dabei gewesen wäre.
Noch gut.
Das ist hat mir das Herz gebrochen, als ich das gelesen habe.
Ja, wirklich,
habe.
Ne? Oder?
So, ich will doch nur einmal wieder.
Formulierung ist wirklich rührend. Ja, das ist wirklich rührend. Ja, aber das ist tatsächlich, ist aber insgesamt auch so eine schmucklose Position, in der die Unauffälligkeit eigentlich das höchste Prädikat ist, ne? So, und das ist natürlich, führt natürlich genau zu dem, was du gerade gesagt hast. So, wenn du das so geräuschlos verrichtest, deine Tätigkeit, und eben dafür sorgst, dass gewisse Szenen gar nicht erst entstehen, da sind wir dann, das ist ein bisschen wie das berühmte Präventionsparadox, ne? So, das, je besser du deine Arbeit verrichtest, desto weniger gewürdigt wird sie eigentlich. So, und da steht dann halt eben auch Arnold an dieser Stelle.
Betraf doch sonst immer nur Spieler aus Dortmund.
Das stimmt. Aber wir müssen mal ganz kurz sagen, natürlich ist es jetzt so, wenn er jetzt Stindl nominiert hätte und Volland nicht, hätten wir wieder geschrien, warum nicht Volland? Der ist wiederum der Garant gewesen, dass Kovac und Monaco eine hervorragende Saison in Frankreich gespielt haben. Jetzt ist Volland dabei, was wir, glaube ich, seit es diesen Podcast gibt, gefordert haben. Und jetzt bin ich unzufrieden, dass Lars Stindl nicht mitfährt. Also
ich möchte auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal sehr darauf hinweisen, dass ich ja im Laufe der Saison während dieser Länderspielpause da im März eine Auseinandersetzung mit Christoph Daum hatte.
ja.
Und vorgeschlagen habe in dieser Diskussion eine alte, habe ich noch so gesagt, ich hol mal eine alte Fußball-MML-These raus. Wir fordern, dass Kevin Volland mit zur Euro fährt und Christoph Daum mich quasi anguckte mit diesem irren Blick über die Zoom-Schalte, mit diesem irren
Hat aber
Blick.
Nichts mit dir zu tun, Mike. So.
Und nur sagte, ja, das hast du aber exklusiv.
Ja, und dann hat Christoph Daum plötzlich für Italien beim ESC gesungen und so können die Dinge sich manchmal entwickeln, ne?
So ein Kuckduell mit Christoph Daum ist ja immer auch ein Stierkampf. aber weißt du was? Er hat's doch trotzdem aber verdient, Kevin Volland. Und vor allen Dingen, er ist ja auch nicht gesetzt, er ist ja eine Option. Aber wenn du in dieser irren Gruppe, die wir da haben, wir müssen gegen Titelverteidiger Portugal ran, wir müssen gegen Weltmeister Frankreich und gegen die große unbekannte Ungarn, ja, die auch im Moment, jetzt kommt's wieder, keine Laufkundschaft sind. So. Das heißt, da kann's ja durchaus mal passieren, dass du ein zweites Gruppenspiel hast und du liegst 1-0 hinten. Du musst aber mindestens ein Unentschieden schaffen oder besser sogar noch gewinnen, um überhaupt im letzten Spiel eine Chance zu haben, weiterzukommen. Dann ist natürlich Volland, genauso wie Musiala übrigens, eine Option für die Offensive, um eine andere Komponente ins Spiel zu bringen. In Vollands Fall einfach diese absolute Wucht. Er ist ja der kommt ja über diese Physis. Also, das ist ja wirklich, wie hat, irgendwer hatte doch mal, wie hieß er, Shakiri? Von
Shaqiri, ja, Sherdan Shaqiri. So
Shaqiri. Hieß er denn Kraft? Wer hat ihn doch Kraftwürfel oder so genannt, ne?
Genau, Kraftwürfel.
Ja. Und das ist doch Volland auch. Volland ist so der, ja, der spielende Kraftwürfel mit den Donnerschritten, ey. Und den brauchst du halt.
Der spielende Kraftwürfel mit den Donnerschritten. Das klingt jetzt schon wie Kinder Winnetou hier, aber bitte. Ne?
Ganz kurze Frage, weil ich hier in Bad Homburg bin und gestern am Haus von Andi Möller vorbeigekommen bin.
Ist ja.
Ist der eigentlich noch Co-Trainer von Ungarn? Nicht mehr, oder?
War der das?
Ich glaube.
Mhm.
Echt?
Budapest, Bukarest, Hauptsache Ungarn.
So. Das ist doch nicht zu fassen. Da sind wir doch schon im Grunde genommen durch die Tür. Und da kommst du nochmal mit so einer Frage, um uns nochmal als absolute Laien auszuweisen. Das ist dann unverschämt.
Ich dachte, der wäre irgendwas beim DFB.
Ich dachte, der wäre irgendwas in Offenbach.
Ich dachte.
Das ist ja wie bei.
Hier
das
fliegt
ist ja
übrigens gerade eine Schwalbe. Warum fliegt hier eine Schwalbe jetzt?
Das ist eine Schutzschwalbe, die tut dir nichts.
Ja.
Das ist ja ein bisschen wie, wo in der Welt ist Carmen San Diego? Was zur Hölle macht Andreas Möller? Da kannst einen ganzen Podcast füllen und der wird dir dann auf Blinkist in 10 Minuten nacherzählt.
Soll ich mal das Internet bemühen?
Ja, mach das mal bitte. Aber sag doch mal,
Ricky,
während Mike Nöcker da als Buchhalter von MML, während er das jetzt ergoogelt, bist du denn soweit sonst zufrieden mit der Kadernominierung? Und was erwartest du von der Mannschaft bei der Europameisterschaft? Mit diesem Kader, mit Hummels, mit Müller, mit Volland. Also die Optionen sind ja reichhaltig.
Na, ich glaube schon, dass aufgrund der Nominierung von Müller und Hummels Jogi Löw insgesamt für eine bessere Durchmischung im Team gesorgt hat. Dass jetzt halt einfach die Kombi aus Erfahrung und jungen, frischen Geistern, dass sie jetzt deutlich mehr stimmt, als das bei seinem Neuaufbau der Fall gewesen ist. Und alles, was jetzt kommt, sind noch mehr Stanzen als vorher. Deutschland ist eine Turniermannschaft. Und wenn wir erstmal durch diese schwierige Vorrunde durch sind, die läuft ja doch sowieso immer. In der Regel läuft es ja immer gleich. Das erste Spiel wird überraschend hoch gewonnen. Das zweite Spiel wird bestenfalls ein Unentschieden. Dann schreibt die Bild-Zeitung, sind wir schon raus. Und wir taugen nichts. Und hier sind 10 Gründe, warum wir es nicht verdient haben.
Und dann kommt David Odonkor.
So, und dann kommt David Odonkor. Nee, also das kann man ja nicht. Natürlich ist die internationale Konkurrenz extrem gut. Die Franzosen, da muss man kein Wort mehr drüber verlieren. Natürlich auch die Engländer haben gute Leute. Da sind schon ein paar ordentliche Teams im Wettbewerb. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die deutsche Mannschaft durchaus das Halbfinale erreichen kann. So.
Ich mache mir persönlich mehr Sorgen im Hinblick auf die Portugiesen als Gegner, als bei den Franzosen. Die Franzosen haben ja gerade nach 6 Jahren den mittlerweile 33-jährigen Karim Benzema begnadigt, der ja damals aus der Mannschaft, aus der Equipe Tricolore, La Chande Nation, wurde er ja ausgeschlossen, weil er diesen Erpressungsvorwurf, diese Erpressungsgeschichte da am Hacken hatte. Und jetzt kommt er zurück und ist tatsächlich in der Form seines Lebens. Das zeigt aber auch, dass Deschamps gesehen hat, dass da Not am Mann ist, obwohl er Mbappé hat. Aber trotzdem, die Franzosen mit Benzema, Mbappé, schwierige Gegner. Aber ich finde, die Portugiesen mit einem Cristiano Ronaldo, der es zum 5. Mal wieder wissen will, der ist ja auch nimmer müde. Und dann haben sie einfach ein Silva, der gerade 28 Tore in Deutschland geschossen hat. Du hast Bruno Fernandes, diesen unfassbar geilen Spielmacher von Manchester United. Dann hast du ja auch noch den, der beim FC Liverpool spielt, dessen Namen ich gerade vergessen habe, aber den, der ja auch eine herausragende Saison gespielt hat, weil Sadio Mané sich ja mal eben, weiß ich auch nicht, in die Ungenauigkeit verabschiedet hat. Jetzt habe ich nur wirklich vergessen, wie er heißt. Ich weiß aber, dass ich vor dem auch Angst hatte bis gerade. Und ist richtig, ich denke die ganze Zeit nach und ich habe nichts. Ich komme höchstens bei João Moutinho oder so raus, weil das kann es nicht sein. Nee. Diego Jota. Yes.
Ich wollte dir gerade mit Nuno Gomes aushelfen, aber...
Ich kann das kurz damit überbrücken, dass in der Tat Andreas Möller Co-Trainer bei Ungarn bis 2017 gewesen ist. Und seit 2019 leitet er das Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt.
Ach, Frankfurt, na bitte.
Guck mal, gute Leute in Frankfurt. Also,
ja,
vielleicht.
Die noch da sind. Ne?
Also die noch da sind, machen sehr, sehr gute Arbeit. Das muss man an dieser Stelle sagen. Und auch übrigens sehr, sehr schade, Eintracht Frankfurt mit einem Punkt an der Champions League vorbei. Also ich, nichts gegen die Wolfsburger, liebe Grüße, aber Ja. Ich hätte lieber Eintracht Frankfurt in der Champions League gesehen. Allein fürs
Happening. Wir alle hätten das, ja. Das ist richtig. Aber das war dann einfach auf der persönlichen Ebene wahrscheinlich einfach nicht mehr zu schaffen. Dafür ist dann zu viel zerbrochen auf den letzten Metern, als dass man da noch ein bisschen Stabilität gehabt hätte.
Eine Sache noch, weil mir jetzt Gott sei Dank Diego Jota eingefallen ist, aber nochmal wirklich diese aus dieser Kategorie, der Fußball schreibt die besten Geschichten. Vergangenes Jahr, könnt ihr euch erinnern, saß Luis Suarez in Barcelona und hat Krokodilstränen geweint. Der war nicht mehr zu beruhigen, weil ihn Koeman aussortiert hatte bei Barcelona. Ja. Gesagt hat, wir brauchen dich nicht mehr hier, du hast deinen Zenit überschritten, du kannst Barcelona nicht mehr helfen. Messi war außer sich, ganz großer Abschiedsschmerz. Suarez geht zu Atletico Madrid und schießt Atletico Madrid zur Meisterschaft. Ey, das, also besser geht es doch nicht. Also das ist doch vom Drehbuch.
Ist so ein bisschen die Pirlo-Geschichte wie damals mit Milan und Juve, ne? So, als sie auch gesagt haben, pass auf, du taugst hier nichts mehr, du bringst uns nichts mehr. Und dann hat er quasi diese Erfolgsära als Spieler eingeleitet. Ja, ja, ist
Tom Brady-Style.
Ja.
Er hat sich genau. Suarez nochmal durchgebissen.
So, mir reicht's jetzt. Ich denke, das war das richtige Schlusswort, dass ich dann auch noch hören musste. Danke, wieder einmal ist mir nichts erspart geblieben. Naja, ich muss selber wissen. So, ich hole mir jetzt mal hier ein Frühstück im Hotel. Ich sehe übrigens gerade, das Wetter heute ist mau, es ist bewölkt. Toll, es ist das deutsche Pfingstwetter noch mit mir hergezogen.
So von unten gefilmt mit deinem Bademann, da siehst du aus wie ein Ficker Lissabon.
Ich habe übrigens in der Quarantäne, das wollte ich nochmal sagen, ich habe Witze mir ausgedacht und wollte mal fragen, wie ihr folgenden Witz findet. Also, ein klitzekleiner Hund, ja, der Corona überstanden hat. Wie nennt man den? Ein klitzekleiner Hund, der Corona überstanden hat.
Ja, warte mal, jetzt ist auf jeden Fall schon mal entweder sag's einfach.
Es ist ein Pikigenese.
Das ist wirklich schlimmer, als ich befürchtet hatte.
Das ist wirklich noch schlimmer, als ich befürchtet hatte. Ja, ich dachte wenigstens noch so ein Husti oder so, aber nein.
Mike, heute Abend werde ich an dich denken und werde mir einen Versaganaki bestellen.
So, vielen Dank, Freunde. Für mir reicht's jetzt. Danke.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. By OMR.